Als Städter muss ich ganz klar sagen, SUVs nerven. Sie belegen oft mehr als nur einen der heiß begehrten Parkplätze und in engen Straßen kommt man oft nicht gut an ihnen vorbei. Und sind sie wirklich nötig? Dazu gibt es vermutlich mehrere Meinungen. Klar ist jedoch, SUVs haben einen verhältnismäßig großen ökologischen Fußabdruck und tragen dazu bei, dass Deutschland schon wieder seine Klimaziele im Verkehrssektor nicht erreicht hat. Was da alles genau mit reinspielt, dazu gleich mehr in unserem Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 25. April. Ich bin Sebastian Kaiser und ich habe euch heute diese Themen mitgebracht. Warum im Kreis Segeberg zeitweise 80 Rettungskräfte über 45 Senioren gewacht haben, wenn einem zwei Seeadler vor die Füße fallen und wie der Hamburger Flughafen wieder attraktiver werden will. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Der Verkehrssektor in Deutschland hat es 2023 zum dritten Mal in Folge nicht geschafft, die gesetzlichen CO2-Vorgaben einzuhalten. Im vergangenen Jahr sind rund 13 Millionen Tonnen Treibhausgase zu viel ausgestoßen worden. Insgesamt waren es damit 146 Millionen Tonnen. Und das alles trotz technischem Fortschritt. Nicht nur gibt es immer mehr Elektroautos, auch bei den Verbrennern hat sich viel getan. Ihre Emissionswerte pro Kilometer sinken seit Jahren, auch wegen vorgegebener Grenzwerte. Einer der Gründe, warum die Klimaziele trotzdem nicht eingehalten werden, ist der sogenannte SUV-Trend. Das legt zumindest der jüngste Bericht der Global Fuel Economy Initiative nahe, hinter dem sowohl UNO-Gremien als auch die Internationale Energieagentur stehen. Mein Kollege Oliver Tobolewski-Zarina hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und mit weiteren Experten gesprochen. Was genau ist das Problem am SUV-Trend, Oliver?
Das große Problem an SUVs ist einfach ihr Gewicht. Weil mehr Masse bewegt werden muss, wird der Umweltgewinn, der eigentlich durch sparsamere Antriebe erzielt wird, durch eine höhere Leistung aufgehoben, weil einfach diese schweren Autos bewegt werden müssen. Ein weiterer Grund, warum die CO2-Vorgaben nicht eingehalten werden, sind die gefahrenen Kilometer. Sie gehen nicht nach unten, sondern nach oben, und zwar stetig, wie Andreas Lutschak, Professor für nachhaltige Energietechnologien an der Fachhochschule Kiel, sagt. Damit werde der technische Fortschritt, also die sauberen Motoren, durch das Nutzungsverhalten ausgehebelt. Und ein dritter Grund sind die EU-Grenzwerte für die CO2-Emissionen selbst. Diese gelten für die gesamte Flotte eines Herstellers. Die Hersteller müssen zwar, um keine Strafgebühren zu zahlen, sparsamere Modelle verkaufen, aber durch die Flottenregelung kompensierten E-Autos als Null-Emissionsfahrzeuge Verbrenner mit höheren Emissionswerten.
Was müsste denn passieren, um die Emissionen wirklich zu senken?
Für Experte Andreas Lutschak ist der entscheidende Hebel die gefahrenen Kilometer. Sie müssen runter. Dies kann man erreichen, indem man den ÖPNV fördert oder CO2 stärker besteuert oder jeder selbst sein Nutzungsverhalten analysiert und schaut, wo er aufs Auto verzichten kann.
Danke für deine Ausführung. Das war Oliver Tobolewski-Zarina aus der Schleswig-Holstein-Redaktion. In der Nacht zum Mittwoch kam es für die Rettungskräfte im Kreis Segeberg zu einem ungewöhnlichen Einsatz. Nachdem ein Pfleger in einer Seniorenresidenz in Barg einen medizinischen Notfall erlitten hatte, war plötzlich niemand mehr da, der sich um die 45 Bewohner kümmern konnte. Die Aufgabe übernahm dann zeitweise der Rettungsdienst und das Deutsche Rote Kreuz, die mit knapp 80 Einsatzkräften gegen 2 Uhr zu dem Seniorenheim ausrückten. Meine Kollegin Susanne Link hat mit den Verantwortlichen gesprochen. Susanne, sind 80 Einsatzkräfte nicht etwas übertrieben? Was war da los?
Der Sprecher der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein, Christian Mandl, hat gesagt, das mag aussehen wie eine Kanone auf einen Spatz, aber man wollte gewappnet sein. Für den Fall, dass eben etwas passiert. Man wusste natürlich auch am Anfang gar nicht, in welchem Zustand befinden sich die Bewohner. Muss man da jetzt vielleicht auch mehrere abtransportieren in der Nacht? Wie sieht die Versorgungslage aus? Und deswegen hat man erstmal ganz viele Einsatzkräfte herangezogen, um die Situation dann erstmal abzuklären, zu schauen. Und ja, genau deswegen waren das dann auch ziemlich viele.
Die Geschäftsleitung der Pflegeeinrichtung gab später bekannt, dass noch eine zweite Pflegekraft vor Ort gewesen sein soll, die angeboten hatte, die Schicht ihres Kollegen zu beenden. Was weißt du darüber?
Dort war eine zweite Pflegekraft vor Ort. Das hat auch der Sprecher der Rettungsdienstkooperation bestätigt. Allerdings hat die sich gerade in der Ruhephase befunden, also nicht gearbeitet. Sie hatte wohl vorher einen Spätdienst absolviert und hat sich dann wirklich angeboten, die Schicht ihres Kollegen zu übernehmen, hat sich wohl fit gefühlt laut des Geschäftsführers. Aber die Einsatzkräfte vor Ort haben dann entschieden, dass sie sich doch bitte weiter ausruhen möge und sie die Situation bis zur Frühschicht übernehmen. Und so kam es dann auch.
Laut einer Sprecherin des Kreises sei die Versorgung von 50 Senioren durch einen einzelnen Pfleger aber grundsätzlich nicht zu beanstanden. Die personelle Besetzung ergebe sich aus der jeweiligen Situation und ist nicht explizit vorgeschrieben. Das war Susanne Link aus der Schleswig-Holstein-Redaktion.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Hattet ihr schon mal eine ungewöhnliche Begegnung mit einem Wildtier? Zu einer solchen kam es auf jeden Fall am vergangenen Samstag in Uedersen, als einer Frau beim Gassigehen zwei Seeadler wortwörtlich vor die Füße gefallen sind. Die beiden Vögel machten danach auch keine Anstalten, wieder davon zu fliegen. Wie sich später herausstellte, waren es wohl zwei Männchen, die in Revierkämpfe verwickelt waren. Dabei hatten sich ihre Füße verkeilt, sagt Christian Erdmann von der Wildtierstation Klein-Offensee-Zbarishoop, der zu Hilfe gerufen wurde. Nach etwa 2 Stunden konnten die Tiere mit leichten Verletzungen wieder in die Freiheit entlassen werden. Sie zur Behandlung mitzunehmen, hätte hingegen wenig Sinn ergeben. Beide hätten vermutlich Junge zu versorgen, so Erdmann. Wenn ihr die ganze Geschichte lesen wollt, findet ihr den Link dazu unten in der Beschreibung. Nach turbulenten Corona-Jahren möchte Hamburgs neuer Flughafenchef, Christian Kunsch, mit einer breit angelegten Service-Offensive den Flughafenbesuch spürbar angenehmer machen. Mit technischen Neuerungen und mehr Personal sollen Ärgernisse wie etwa die Warterei an den Sicherheitskontrollen für Passagiere verringert werden. Dafür sollen in allen Kontrollspuren sogenannte CT-Scanner installiert werden. Bisher gibt es die nur an 6 der 18 Kontrollpunkte. Auch in die Kofferaufgabe und die Sauberkeit in den Terminals will der Flughafen investieren. Die ersten Besserungen sollen bereits in der kommenden Sommersaison spürbar sein, sagt der neue Chef. Studieren in Nordfriesland. Das ist bisher nicht möglich, könnte sich aber in den kommenden Jahren ändern. Zumindest, wenn es nach der Lokalpolitik geht. Bereits seit Jahren laufen dazu die Planungen. Konkret soll eine Zweigstelle der Fachhochschule Westküste etabliert werden, an der das Studienfach Soziale Arbeit angeboten werden soll. Als Standort ist Husum im Gespräch. Aber auch die Gründung einer eigenen Hochschule, beispielsweise für das Hebammenwesen, wird diskutiert. Zu Beginn des Jahres wurde vom Kultur- und Bildungsausschuss auch Interesse an einem Medizinstudiengang bekundet. Wann das Ganze starten könnte, dazu gibt es aber bisher noch keine Aussagen. Das nächste Treffen des Landes, der Westküstenkreise und der FH Westküste ist für den Juni angesetzt. Und zum Schluss noch einen kleinen Lesetipp von mir. Meine Kollegin Elisabeth Sophie Hamann hat sich mit 2 jungen Männern getroffen, die einen Online-Shop für Cannabis-Zubehör gegründet haben. Und das, obwohl sie selbst nicht mal rauchen. Wie sie auf die Idee gekommen sind und was sie von der Legalisierung halten, lest ihr in dem Text, den ich euch unten verlinkt habe. Und das war's auch schon wieder. Die nächste Folge gibt's am Freitag, den 26. April, wie immer um 5.30 Uhr. Alle Themen findet ihr auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf saz.de/newspodcast gehen. Habt einen guten Start in den Tag.